Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Guten Abend.
Bla, bla. Sag mal 1, 2, 3, 4, 5 und dann geht's gleich los.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer hat denn den Klaus geschrieben? Keine Ahnung.
Hallo, David.
Hallo, hi. Guten Abend.
Guten Abend. Das ist heute ein bisschen eine andere Folge. Wir nehmen direkt im Anschluss an unser fabulöses Auswärtsspiel, Pokalspiel, unseren Klassiker, unseren Fight in Münster auf. Wir haben das Ding vor ungefähr 7 Minuten erfolgreich beendet. Ein bombastisches Spiel gesehen. Willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute 45. Folge. David, wie hat's dir denn gefallen?
Also es ist Montagabend, Punkt 21:01. Mhm. Mein Wecker hat um 3.45 Uhr geklingelt. Ich bin einfach nur, was eine Scheiße.
Unglaublich.
Also,
es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt dem Herrgott danken soll, dem Fußballgott, oder ob man, ob man einfach böse auf die Zweikapeiken sein soll, weil sie einem eine nächste Runde beschert haben nach dieser Leistung. Es ist wirklich faszinierend, oder?
Ich glaube, ich habe irgendwann geschrieben, jetzt sollten sie doch mal 0-4 verlieren, damit sie mal kapieren, dass das irgendwie nicht gut ist, was sie da machen.
Es ist der absolute Wahnsinn. Also, wie gesagt, es wird heute alles ein bisschen vogelwild und vielleicht auch nicht so lange. Aber ich habe mir gerade hier noch Leitl angeguckt, direkt im Interview danach. Ne? Er war auch mit den Nerven, glaube ich, einigermaßen runter. Sich kurz mit dem Reporter so ganz kurz angelegt und meinte dann auf die Frage oder auf die Statistik, dass Münster 21:8 Torschüsse hatte und leitete dann so zornig, die Frage ist wo? Naja, ich glaube, er ist auch einfach nur froh, dass wir das Ding irgendwie gezogen haben. Er hat dann noch irgendwie was fabuliert von, naja, in der zweiten Halbzeit hat man ja schon eine Leistungssteigerung bei uns gesehen. In Nuancen vielleicht, aber insgesamt muss man, glaube ich, schon konstatieren, es war ein wirklich, wirklich, wirklich mieses Spiel von uns, oder nicht?
Man muss dazu sagen, ich habe zwar Sky, aber natürlich nicht das Sky-Sportpaket. Dementsprechend kann ich den DFB-Pokal immer nur auf lustigen Umwegen gucken. Heute war es ESPN, also auf Englisch, und der Reporter war, also die Wörter, die da fielen, die waren schon sehr apokalyptisch in Bezug auf die Hertha. Irgendwann zwischendurch stellte er mal fest, dass Hendricks und Preissinger bei Münster, nur die beiden zusammen, mehr erfolgreiche Pässe gespielt hätten als ganz Hertha zusammen.
Ja.
Der ist aus dem, also, oh Gott, ich glaube, abysmal war das Wort, was er verwendet hat.
Oh. Ja, also ich glaube, wir haben einige statistische Größen gecrashed in diesem Spiel. Es ist eigentlich völlig, statistisch völlig unmöglich, dass wir aus diesem Spiel als Sieger herausgehen, würde es nicht dieses vermaledeite, in unserem Fall jetzt natürlich tolle Elfmeterschießen geben, ne? Es ist, ich glaube, bis zur allerletzten Minute in der, weiß ich nicht, 120. als ein einziges Mal Rese dann quasi über außen gezogen ist und den scharf reingepasst hat auf Kownacki, der ihn dann 6 Meter vorm Tor versiebt, hatten wir eigentlich auch gar keine wirklichen Torchancen. Das war echt beeindruckend.
Also wenn man sich das so angeguckt hat, also ich musste echt damit kämpfen, wach zu bleiben, weil es einfach so... Oh. Also das ganze Spiel war nicht gut, auch nicht von Münster, aber das hatte was von... So ein mittelmäßiger Bundesligist gegen einen, irgendeinen Regionalligisten oder sowas. Also, die hatten ja auch 2/3 Ballbesitz und die hatten 90% angekommene Pässe, wir irgendwie 70 maximal oder so.
Ja.
Also es war ein schlechtes Pokalspiel, aber es war wirklich wie ein Mittel, wie Augsburg oder sowas gegen, keine Ahnung, gegen wen die gespielt haben, irgendwen aus der Regionalliga. Es war einfach nur grauenhaft.
Genau, Festenbergskreuth, wobei wir Festenbergskreuth waren. Ne?
Ja, so ungefähr. Ey.
Das ging ja eigentlich schon damit los, dass irgendwie eine halbe Stunde vorher, ne, bei uns auch im UFC-Chat, ging die Aufstellung los oder rum. Mhm. Und die war ja schon irgendwie, dass man, also als hätte es die ersten zwei Ligaspiele nicht gegeben. Als hätte der Trainer oder der Trainerstab nicht auf der Bank gesessen.
Ja,
was war denn das für eine Aufstellung?
Da fiel mal wieder ein Name sehr, sehr häufig. Und zwar in einer wie soll ich sagen, sehr negativ konnotiert.
Mhm.
Das war der gute Herr Dardai, wo wir ja schon die letzten Mal immer drüber geredet haben und es jetzt auch bei uns im UFC keiner verstehen konnte, warum darf der denn schon wieder spielen?
Ja, ja. Also der ist dermaßen von der Rolle im Moment, das ist wirklich beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wie der das hinkriegt. Also so schlecht ist er ja wirklich eigentlich normalerweise nicht. Aber seit die Saison losgegangen ist, ist er nicht wiederzuerkennen. Das ist wirklich beeindruckend. Mir fällt da gar nichts ein. Ich habe heute während der ganzen ersten Halbzeit die ganze Zeit drüber nachgedacht. Wir haben ja jetzt irgendwie auch eine psychologische Unterstützung für die erste Mannschaft. Weiß ich nicht, wird er da auf der Couch so durcheinander gebracht oder auseinandergenommen, dass er dann wirklich gar nichts mehr auf die Felge kriegt? Also das ist eine absolute Katastrophenleistung gewesen. Also 6 ist noch positiv gemeint, finde ich.
An dieser Stelle möchte ich mal kurz 2 WhatsApp-Nachrichten aus unserem Chat vorlesen. Die eine, Grüße an Enrico. Gefühlt hatte die Truppe keine Vorbereitung. Das Fitnesslevel ist unterirdisch und vom Zusammenspiel und Taktikverständnis der Mannschaft brauchen wir nicht zu reden.
Ja.
Warum ist das so? An wem liegt das? Und dann kommt Jan, weil alle dachten, Rese regelt. So
genau.
Sieht's aus.
Genau.
Als ob die wirklich als ob die frisch aus der Sommerpause kommen.
Ja.
Alles neue Kollegen sind, mit denen sie noch nie zusammengespielt haben.
Ja.
Und sich alle denken, ach nein, der Rese, der ist ja so gut, der macht das schon irgendwie.
Ja.
Genau so sieht die Scheiße da aus.
Genau, es gibt überhaupt keinen Spielplan. Der sah ja von Anfang an in diesem Spiel ja wirklich so aus, dass wir ja wieder diese gleiche Dreierkette aufgebaut haben, die wirklich den Namen Dreierkette gar nicht verdient. Das ist wirklich so schlimm. Es ist so ein Anti-Fußball. Juri hat irgendwie, wir haben das zusammengeguckt, er hat irgendwann mal mitgezählt, wie lange die alleine brauchen für eine Zweierballstaffette von links Marton Dardai auf Toni Leistner auf Linus Gechter. 5 Sekunden. Die brauchen 5, fast 6 Sekunden, um den Ball von ganz links nach ganz rechts zu spielen. Ey, das kann eine Kindermannschaft in dieser Trantütigkeit. Das funktioniert nicht. Da ist selbst der Torwart, der eigentlich nicht mit verschiebt dann, selbst der schafft es denn von seinem wir von der rechten Kante seines Tores denn rüber zu laufen auf links. So, weißt du, das ist unfassbar langsam. Das geht so nicht. So, und weil sie es aber offenbar ja schon wussten, das ist ja so aberwitzig. Das Trainerteam jagt die so aufs Feld, weiß aber schon, dass es nicht funktionieren wird, sagt deshalb von Anfang an offenbar schon, wir haben Winkler links außen gehabt und Aichi auf der rechten Außenbahn, ne? Stellt euch mal bitte möglichst hoch, weil Toni Leistner und die anderen Karpaiken ja sowieso nur langschlagen.
Ja, da wollte ich gerade drauf kommen, auf das Mittelfeld, weil
ja.
Winkler auf links, also der hat letzte Saison da gute Ansätze gehabt irgendwie, aber jetzt ist es einfach nur grauenhaft.
Er ist komplett weg, also ich muss mich da auch mal echt entschuldigen. Ich war ja, weiß nicht, vor 2, 3 Folgen irgendwie der Meinung, dem könne man das vielleicht schon beibringen, aber das ist ja auch...
Nee.
Seit der mit Defensivaufgaben betreut ist, geht ja auch gar nichts mehr nach vorne bei dem. Ne? Das kriegt er irgendwie kognitiv nicht auf die Kette. Der ist da völlig lost. Die ganze linke Seite war also eine absolute Farce. Das hat nichts mit Flügelspiel zu tun. Wirklich gar nichts. Egal, ob nach vorne oder nach hinten. Wahnsinn.
Ja, Eichberger würde ich da tatsächlich, also...
Ja, ich sag die linke Seite, ne?
Ist, ja, ist wie immer so war stets bemüht.
Ja.
Das war auch nicht dolle, aber naja, gut. Der ist jung, der muss das noch lernen.
Ja.
Aber dann kommen wir doch mal zur Zentrale, wenn man sie so nennen möchte. Sessa?
Kevin Sessa mit seiner neuen Diego Armando Maradona Frisur.
Mit 64% angekommenen Pässen.
Ja, ist geil.
14% gewonnenen Zweikämpfen.
Als alleiniger Sechser.
Oh Gott. Also, da kann er, also er wurde ja da aufgestellt, ne? Also, der, ja. ich glaube, also der ist da völlig falsch. Da kann er, glaube ich, auch irgendwie nichts für, aber an seiner Stelle würde ich das nächste Mal ablehnen.
Ja, definitiv. Also jetzt ist es natürlich auch so, dass Kevin Sesser, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt gelernter Sechser ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auch da. Ja, so, der kam ja aus Heidenheim ursprünglich, glaube ich, ne? Habe ihn da, glaube ich, auch nie auf der Sechs gesehen. Jetzt wurde der da hingestellt. Nur der liebe Gott weiß, warum. Und nur der liebe Gott kann dann auch neben Leitl sagen, warum er ihn dann auch alleine da hingestellt hat. Ja, weil man irgendwie die Offensivpower hatte. Aber sorry, wenn das der Spielplan war, ne? Weil wir haben ja relativ, sagen wir mal, optimistisch, um nicht offensiv zu sagen, ne, aufgestellt. Wir hatten ja im Grunde genommen bis auf vier Leute, also die Dreierkette und den Torwart, waren ja eigentlich alle für vorne gedacht. Und wenn du dann halt schon weißt, ne, dass die da hinten sowieso nur lange Bälle schlagen, dann sind wir doch wirklich bei dem wirklich niveaulosesten 80er-Jahre-Fußball-England-Kick-and-Rush angekommen, oder nicht?
Ich möchte dazu nur einwenden, Dada hat gespielt, Kolbe saß auf der Bank.
Ja.
Sessa hat auf der Sechs gespielt.
Ja.
Jensen, genau. Eichhorn und Lum saßen auf der Bank.
Ja.
Ja, nein, kein Verständnis. Absolut null. Also wirklich, egal welchen du von den drei, ob du Jensen, Eichhorn oder Lum dahin gepackt hättest, jeder hätte es besser gemacht.
Ja, absolut. Ich habe irgendwann also auch noch so ein bisschen.
Ich will das Sessa jetzt gerade nicht vorwerfen, weil, wie gesagt, das ist eigentlich überhaupt kein Sechser, aber auf der Position hätte es jeder von den anderen drei einfach besser gemacht.
Ja, ja, das glaube ich auch, weil die auch dann einfach mehr Erfahrung haben. Juri sagte irgendwann, es sieht halt ein bisschen so aus, als ob Sessa auch immer einfach, weil er auch einfach nicht weiß, er muss spekulieren. Weil natürlich auch die anderen, ne, also von hinten kam ja auch gar kein Druck. Also sobald der Ball von Münster auf unsere Sechserposition gekommen ist oder über unsere Sechserposition, kam ja überhaupt kein Druck. Also die ersten, sagen wir, 45 Minuten überhaupt kein Druck von hinten. Das war dann noch nicht, als Toni Leisner dann irgendwann, ich glaube, erst in der zweiten Halbzeit immer mal rausgerückt ist. Da kam ja gar nichts. Dann, er wurde von den Außen, Winkler und Eitschberger, völlig allein gelassen. Cuisance auch wieder null, also gar nichts nach hinten, wirklich gar nichts. Und Sessa musste wirklich, ich glaube auch, der musste halt oft, der sah sich oft drei Spielern gegenüber und musste sich dann für einen entscheiden, weißt du? Da hatte Juri schon recht, das wurde ihm auch nicht leicht gemacht durch seine Kollegen. Aber er ist trotzdem, dadurch, dass er auch gar keine Erfahrung dafür hat, das war einfach auch gar nichts. Das war minus sechs.
Ja, aber jetzt, guck mal, in der 56. wechselt der Kolbe für Dardai ein.
Ja.
Das heißt, er wechselt 95% angekommene Pässe und 50% gewonnene Zweikämpfe gegen 52% angekommene Pässe und immerhin 75% gewonnene Zweikämpfe in der Dreierkette ein. Und auf der 6, na gut, reden wir nicht drüber. 64% angekommene Pässe, 14% Zweikämpfe, das hatten wir schon gesagt.
Ja.
Gegen. Das bringt Jensen mit. Da. 69% angekommene Pässe und 75% gewonnene Zweikämpfe.
Ja. Ja. Das ist halt, was wir immer so sagen. Ne? Die Statistik lügt halt auch einfach nicht. Und in dieser Sportart oder in jedem Sport mittlerweile, weil natürlich in vielen Bereichen im Sport alles mittlerweile wissenschaftlich so analysiert wurde, das sind halt die Kleinigkeiten. Und dann, ey, wenn du draußen Jungs hast, die solche Statistiken mit scoren, die sich die Spielanalysen während des Spiels schon rausziehen, ey, dann nutze das doch auch als Head Coach, als Trainer. Warum wartest du überhaupt bis tief der zweiten Halbzeit, wenn du in der ersten schon einfach nur noch Glück hattest, dass du noch im Spiel bist, weil der Gegner, sorry, aber auch echt zu dumm war, auf seinen 21 Torschüssen irgendwie auch mal einen ins Netz zu ballern. Da hatten wir wirklich einfach nur, das war nacktes Glück, was uns da über die 45 Minuten gerettet.
Zum zweiten Mal in Folge.
Ja, ja, also und vor allem, man hat ja wirklich den Eindruck, es wird ja auch gar nicht besser. So, weil wie soll es auch besser werden? Da muss ich auch einen zitieren, ne? Auch wenn ich mir jetzt schon wieder um Kopf und Kragen hier rede, aber hattest du auch gelesen, glaube ich, ne? Auch bei uns im Chat. Liebe Grüße an Markus. Er hatte ein Zitat von Albert Einstein, wo er schrieb: Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und auf andere Ergebnisse zu warten. Und da hat er natürlich total recht mit. Du hast jetzt schon zweimal in der Liga gesehen, dass diese Aufstellung so nicht funktioniert. Nicht mit diesen Spielern da hinten drin. Und dann machst du es aber in einem Pokalfight, machst du das wieder und dann wartest du noch über eine ganze Halbzeit, um deinen doppelten Fehler da hinten drin zu korrigieren. Ey, was ist das denn? Also jetzt mal ganz im Ernst, Fiello hätten wir letzte Saison dafür zerrissen.
Ja, Um genau zu sein, haben sie es jetzt dreimal quasi mit demselben System und denselben Leuten versucht. Was ist dabei rausgesprungen? Eine sehr verdiente Niederlage und zwei sehr glückliche, sehr erbärmliche Unentschieden.
Genau, absolut richtig. Das kann man nur hoffen, weil du hast ja mit vielen deiner Wahrnehmungen oder Analysen immer recht, David. Du hast ja jetzt auch schon häufig gesagt, dass Leitl dafür bekannt ist, dass er die Jungs, die er als Stammelf irgendwie auserkoren hat, halt einfach auch oft so stehen lässt. Ich verstehe das auf eine gewisse Art und Weise, weil man den Jungs natürlich Vertrauen schenken will und die darüber natürlich auch mittelfristig oder langfristig auch dann besser werden können. Wenn aber Jungs schon in so eine Stammelf reinrutschen, die da nichts zu suchen haben, dann muss man das aufbrechen. Dann muss man da weiter rotieren und suchen, bis man eine verlässliche Größe da findet. Und ich rede jetzt nicht von der körperlichen Größe, wie sonst gerne, sondern dann musst du danach aufstellen, wer das dann für den Moment am besten spielt. Egal, wer da vorher schon auf dem Platz war oder nicht.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum du Krattenmacher auf der Bank lässt und dafür meinen absoluten Lieblingsfreund Cuisance und Torsteinzorn spielen lässt von Anfang an.
Ich habe nichts an dieser ganzen Aufstellung verstanden. Wirklich gar nichts. Und da sind wir ja irgendwie offenbar nicht die Einzigen. Auch der Sky-Moderator, den du ja nicht hören konntest, hat das nicht verstanden. Der hat ja auch immer wieder schöne Zitate reingebracht.
Weil mit Krattenmacher wurde es dann definitiv besser.
Genau, und ich fand, man hat tatsächlich schon gesehen, als sie haben ja irgendwann, wann war das, ich weiß es nicht, 60. Minute, 57., wann war der Doppelwechsel, der erste, den er, das erste Wechselfenster war doch?
56.
Ja, ne, wo Kolbe für Dardai und Jensen für Sessa kam.
Mhm.
Genau, und ab dem Moment, ne, haben wir zumindest eine gewisse, sagen wir mal, Ebenbürtigkeit hergestellt. Da war dann, kann man jetzt natürlich auch sagen, gut, Münzer hat vielleicht auch Gas gegeben, konnte dann vielleicht auch nicht mehr so, weiß ich nicht. Würde aber jetzt auch nicht sagen, das ist ein anderes Thema, dass wir so überfit sind und deshalb länger durchhalten als die anderen. Das will ich jetzt mal gar nicht sagen. Also ich glaube, es ist faktisch eigentlich eher, dass der Doppelwechsel funktioniert hat, den man als normaler Trainer von Anfang an schon gemacht hätte. So, dann haben wir also eine gewisse Balance auf dem Feld hergestellt und besser wurde es dann tatsächlich, also ich sag mal, ein leichtes Übergewicht, ein leichtes, ne? Also es ist wirklich nur so um eine Haaresbreite, haben wir dann eben gekriegt, als Krattenmacher noch mit reinkam. Aber ey, das kann doch nicht der Anspruch sein. Also ich verstehe es auch immer noch nicht. Es war auch vorne im Sturm, ne, mit Kownacki und mit Rehse wieder. Die stehen da nur rum, die arbeiten sich da auf, die versuchen zu pressen und so weiter, aber die kriegen überhaupt keine Bälle, die werden überhaupt nicht in Szene gesetzt, die haben 0,0 Chance. Du hast jetzt zwei wirklich gute Spieler da vorne drin, die völlig verschenkt sind. Ja, dann bricht das doch auf. Lass den einen da vorne drin stehen und den anderen, du hast doch sowieso niemanden, der auf der linken Seite spielen kann. Dann zieh den doch wieder auf links. Dann kannst du vielleicht auch den Dan, der offensichtlich wirklich dicke, sorry, Eier hat, der mal so einen entscheidenden Elfmeter denn da hinten rein, einfach mal reinzwirbelt, obwohl er vorher auch gar keinen Torschuss hat, aber dann setzt den doch von Anfang an neben Kownacki. Wo ist das fucking Problem?
Genau das wollte ich auch gerade sagen. Da bin ich jetzt mittlerweile auch der Meinung. Weil, ganz ehrlich, Dardai raus, Kolbe rein, auf die 6 nur noch Jensen, auf links dann Riese, Cuisance auf die Bank, dafür Krattenmacher und vorne Kownacki und Gröning.
Ja,
und
absolut.
Dann wird ein Schuh draus.
Absolut.
Dann Eitschberger, klar, der ist noch nicht auf dem Niveau, aber der kann das noch lernen rechts. Und mit der Mannschaft hast du echt eine Chance.
Definitiv. Und Eitschberger war heute auch, natürlich ist er nicht Champions-League-Niveau, aber Zweitliga-Niveau hat er schon. Und der Einsatz, von dem muss er wirklich so sagen, der Einsatz war doch wieder gut. Wo ist das doch? An Eitschberger liegt es doch nicht.
Nee, definitiv nicht. Den kannst du einfach rechts da laufen lassen,
und
fertig.
Der wächst ja auch mit seinen Spielern außenrum dann. Das sind die Spieler, die du da langfristig immer, das sind die Jungs, die Vertrauen brauchen. Den musst du immer spielen lassen. Das bringt dem auch nichts. Wenn du den vorher mal ausgeliehen hast, dann holst du den zurück aus einer funktionierenden Mannschaft, wo er letztes Jahr noch gespielt hat, dann bringst du den zu uns, dann lässt du den einmal kurz spielen, setzt ihn dann wieder auf die Bank, dann wechselst du ihn wieder ein, dann setzt ihn wieder auf die Bank und dann lässt du ihn erst spielen. Also ich meine, da kann sich kein Vertrauen aufbauen.
Nö, und du lässt ja eindeutig die schlechteren Spieler spielen.
Genau.
Also, Dardai bringt, also Dardai 3 Spiele in Folge komplett Ausfall.
Ja, absolut.
Wie auf die Idee mit Cessa gekommen ist, keine Ahnung. Cuisance auch seit 3 Spielen eigentlich nein. Und Torsteinzorn, Und Kownacki, dem merkst du an, dass der echt noch Rückstand hat.
Ja,
aber das ist halt auch so ein beweglicher Stürmer, auch so ein, der lässt sich mal fallen auf die 9,5 und so ein Spaß. Und dann stellst du Gröning vorne rein und Gröning sagt, mir doch egal, ich baller drauf und fertig. Genau,
so zwei völlig unterschiedliche Stürmertypen. Ich glaube aber, dass sie beide miteinander funktionieren können. Und wenn du dann halt Rehse eben dann, egal ob er das nun will oder nicht, ist ja alles hypothetisch, warum der da vorne drin steht. Man weiß ja nicht mit der Vertragsverlängerung, ob das vielleicht Teil der Abmachung war, who knows, ne? Ich will da jetzt auch nicht irgendwie...
Also letzte Saison hat Rehse noch gesagt, er würde lieber links spielen, aber okay. Leitl würde ihn als Stürmer sehen.
Ja, ich sehe ihn eher als Spieler, der ist mir vollkommen wurscht, ob der über links oder rechts kommt. Tendenziell eher war er stärker über links. Ich sehe ihn immer noch als Spieler, der vor sich, wie du immer so schön sagst, Wiese braucht, der irgendwie mindestens 30 Meter vorm Tor den Ball schon kriegen muss, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Weil er ist nicht der Typ, der am Strafraum rumlungert, dann mit einer geschickten Körpertäuschung den Gegner auf dem Bierdeckel ausspielt. Das ist er nicht. Er braucht Geschwindigkeit, nee, weil er über seine Athletik kommt und nicht über die Technik.
Der braucht einfach freien Feldweg und dann kann er laufen.
Und wenn du sowieso niemanden hast, der da ansonsten irgendwie Flanken reinschlagen kann oder mal einen scharfen Ball. Apropos, da muss ich auch wirklich sagen, hier, wie hieß der ganz am Ende, den kannte ich gar nicht. Berner?
Berner, ja. Janne Berner. Noch nie vorher gehört. Noch nie.
Ich auch nicht, aber der hat ja wirklich auch hinten raus nochmal irgendwie so einen scharfen Ball reingeschlagen, der auch relativ ein tiefer Pass, aber quer durch den 16er auch auf Rehse, weißt du, wo Rehse dann kurz vorm Ende auch nochmal übers Tor gezogen hat. Aber das war auch ein geiles Ding. Sowas würde ich halt eigentlich ja von Winkler erwarten, aber kommt ja nicht. Naja, zurück zum Thema. Es ist aber so, dass Rehse hat ja schon mehrfach bewiesen, dass er auf der linken Seite wirklich eine atomare Waffe ist, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Warum stellst du den da nicht hin? Weil da vorne bringt er doch sowieso nichts, weil er keine Bälle kriegt.
Ja, also gut, letzte Saison hat es funktioniert, ne? 10 Tore in 10 Spielen. Aber jetzt hast du doch vorne sogar zwei Stürmer, die du als Abnehmer nehmen kannst. Ja, du hast dann niemanden auf der Bank, der sie ersetzen kann, weil Schuler kommt jetzt erst langsam wieder und danach wird es echt dünn. Aber trotzdem, du musst ja auch deine Punkte holen.
Naja, und definitiv. Und
wenn sich dann halt einer von denen verletzt, dann stellst du entweder auf ein System mit einer Spitze um oder dann stellst du halt Rehse wieder vorne rein oder Torsteinsson, weil weiß ja sowieso keiner, was der spielen soll.
Wahnsinn, ne?
Ich weiß nicht, ich bin mir sicher, der spielt Point Guard oder sowas.
Das war auch wieder ein Spiel von dem. Da gab es auch so eine geile Szene, da hat er irgendwie völlig artfremd, ich glaube, er sollte ja tendenziell eigentlich den Gegenpart zu Cuisance auf der linken Seite spielen. Also ich glaube, ich meine, so wurde er eingewechselt. Er tauchte aber plötzlich irgendwie rechts knapp oberhalb der Mittellinie auf bei irgendeinem Konter und weil er selber weiß, dass er viel zu langsam ist, schießt er von da schon drauf. Das fand ich auch echt so selbstentlarvend. Also Wahnsinn auch. Also ich glaube, ich mag ihn als Typ so, ne? Aber ich weiß nicht, ob man da nicht nochmal irgendwie bis zur Deadline irgendwie gucken muss, dass man den nochmal irgendwo anders hin transferiert.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass der sich dann noch großartig irgendwie entwickelt.
Nee, also er ist nicht der Typ, der die Spiele verliert, aber er gewinnt sie dir halt auch nicht. Ne? Ob der jetzt mitspielt oder nicht, ist, glaube ich, auch echt völlig irrelevant.
Also wenn du so ein bisschen Chaos brauchst, kannst du ihn vielleicht reinwerfen, aber halt nicht. Irgendwie nie. Ja. Aber ganz ehrlich, im Moment sind die alle, nee, bis auf Ernst. Ernst hat mal wieder super gehalten, da habe ich irgendwann, glaube ich, in Fanclub-Chat geschrieben, Münster 0, Ernst 4.
Ja, genau. Der hat heute richtig gut gehalten. Letzte Woche ja auch schon einen 100%igen rausgeholt, heute auch 3 oder 4 während der eigentlichen Spielzeit, ne? Und dann schlussendlich auch, er hat so ein Spiel gemacht, wo man schon dachte, so vorm Elfmeterschießen, ey, der hält heute ein. Ich habe zu Juri gesagt, der hält heute 1 oder 2, jede Wette. So, er hat jetzt am Ende, glaube ich, keinen wirklich gehalten, wenn ich mich richtig entsinne, sondern einer ist ja an die Latte gegangen, ne? Aber die von der ganzen Körperspannung, Ausstrahlung und so und wie er das Spiel auch vorher schon gemacht hat und uns im Grunde genommen ganz alleine die Chance auf die nächste Runde gerettet hat, wusstest du, kann heute der Held werden. So. Also ein Bombenspiel von ihm, definitiv.
Ja, also irgendwer, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, Sebastian? Ich glaube, ich will es jetzt nicht dem Falschen zuschreiben, dann kriege ich wieder Schläge. Irgendwer hat doch geschrieben, wenn es jetzt Elfmeterschießen geht, dann gewinnt Hertha das.
Ja.
Ja, das war mal wieder so ein. Ja, das Gefühl hatte ich dann auch. Ne? Du musst dich dann irgendwie ins Elfmeterschießen retten und dann mit ganz viel Dusel kriegst du es dann hin.
Ja.
Aber.
Wir sind auf jeden Fall meilenweit davon entfernt, die nächste Runde zu überleben. Es war halt wirklich, es war ein Geschenk des Himmels und Geschenk deshalb, weil natürlich, und da gehe ich dann doch auch mit Leitl, was er das im Anschlussinterview jetzt gerade noch sagte, das kann natürlich schon auch irgendwie mentale Kräfte für die Jungs freisetzen. So. Weil wenn du dann auch siehst, wie die sich dann da wirklich freuen, ne, weil sie es doch irgendwie gewuppt haben, obwohl sie eigentlich klar unterlegen waren, dass sie aber dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise mental zusammengehalten haben, das kann, glaube ich, bei so einer relativ jungen Mannschaft schon irgendwie nochmal so einen Kick geben, ne?
Wenn du meinst.
Ich will nicht zu positiv wirken, nein, aber man hat die, also man kann sich, also ich freue mich nicht darüber, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, weil wir jetzt eine Runde weiter sind. Also ehrlicherweise muss man ganz klar so sagen, wir werden den fucking Pokal auch mit dieser Mannschaft nicht gewinnen, glaube ich nicht. So.
Da hat der ESPN-Reporter, also der hat ja einige lustige Statistiken rausgesammelt, ja. Von wegen, seit seinem Debüt ist Leitl der Trainer mit den meisten Erstrundenniederlagen. Und der hat tatsächlich herausgefunden, Hertha ist die Mannschaft mit den meisten Spielen im DFB-Pokal, die noch nie den Pokal gewonnen hat.
Ja, ganz genau.
Also, oh.
Das haben sie bei Sky auch erzählt. Das ist schon echt auch beeindruckend. Ne?
Das ist eine Irre, die willst du nicht haben.
Nee, die willst du nicht.
Nee, aber ja gut, eine Runde weiter, wenn wir Pech haben, kriegen wir jetzt irgendwie noch einen Zweitligisten oder irgendwann mal einen Erstligisten und das war's dann. Also.
Ja, ja. Aber mit der Leistung, also nochmal, irgendwie Markus meinte auch nochmal, liebe Grüße, ne? Nach 30 Minuten schon hatten wir einen X-Goals-Wert von 0,1. Ne? Das ist halt echt Wahnsinn.
Es war übrigens tatsächlich Sebastian, der sagte, wenn es nach 120 Minuten 0-0 steht, dann kommen wir weiter.
Ja.
Der hat es vorausgesehen.
Ja, aber weißt du, man hatte ja während des Spiels sehr viel Zeit, mal wirklich darüber nachzudenken, während die sich da so irgendwie schön den Ball hin und her kicken und meistens sich selber nicht anspielen können, woran das eigentlich liegt. Und ich fand, es gab bei Münster, die kommen ja komplett anders über so ein Spiel oder in die Zweikämpfe. Das ist ja wirklich so eine arbeitende Mannschaft. Da ist ja keiner dabei, wo ich sage, wow, das ist ein richtig geiler Fußballer, ein richtig guter Kicker, der irgendwie seine Technik da einsetzt und weiß, was er da eigentlich tut. Sondern es ist halt so eine richtig typische Zweitligamannschaft, die halt rennt, beißt, kneift. Und der Kapitän von denen, der auch aussieht wie so ein Dinosaurier, wie heißt der noch? Weißt du, mit diesem hochrasierten Zopf, hieß der Hendrix, glaube ich. Ich glaube, der hieß Hendrix, ist auch egal, ob er so hieß. Aber was ich sagen will ist, wenn du den siehst, es gab nämlich eine Szene, wie der einen Zweikampf gegen Cuisance führt. Cuisance verliert den Zweikampf gegen den, weil Cuisance anfängt da irgendwie rumzufummeln. Hendrix geht dazwischen mit einfachsten Methoden, stellt einfach nur den Körper Front an Arsch, sagen wir, und haut von hinten einfach nur auf den Ball. Und der Ball ist weg bei Cuisance. Jetzt sind wir aber relativ schnell irgendwie wieder in Ballbesitz gekommen. Und dann siehst du auf der anderen Seite, Cuisance kommt wieder an den Ball. Und was macht er? Anstatt einen sauberen Pass nach vorne in den Lauf zu spielen, kommt wieder so ein Außenrisspässchen. Da fehlt mir halt auch so ein bisschen ehrlicherweise die Einstellung für diese Liga. Weil mit mal hier ein Außenrisspässchen, mal hier irgendwie einen schönen Übersteiger oder so, kommst du halt nicht weiter in dieser verdammten Liga. Du musst halt dagegen halten und das macht Münster die ganze Zeit. Stell dir mal vor, unsere wirklich eigentlich ja guten technischen Fußballer würden wirklich alle, ne, alle mal ein bisschen was aus sich rausholen, wie gut die eigentlich wirklich spielen könnten in dieser Liga. Aber machen sie nicht. Du siehst ja immer noch, wie sie alle irgendwie latent zu wenig laufen, wie sie latent zu weit vom Gegner wegstehen, wie sie nicht richtig rangehen, wie sie Außenrisspässchen spielen. Also, ey, es ist ein Pokalfight. Warum spielst du solche komische Kacke da?
Ja, weil Riesregel. Keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Es ist wirklich so, als ob sie sich denken, ach naja, schaffen wir schon irgendwie alles, passt schon.
Ja, manche, ne? Also die Hälfte der Truppe, glaube ich, hat so eine Ausstrahlung. Wenn du dir aber, ich sag mal, wirklich auch die besseren, wo es halt funktioniert, ne? Also nochmal, Rese ist auch nicht der Monstertechniker. Der hat aber Zweitligafußball verinnerlicht. Dass er kein Techniker ist, siehst du ja auch schon daran, dass die wirklich relevanten Mannschaften in der ersten Liga ihm ja offensichtlich auch kein Angebot gemacht haben. Deshalb ist er ja auch nicht gewechselt, auch wenn es jetzt natürlich anders verkauft wird. So, ne? Weil jeder gesehen hat, dass er halt über den Kampf, über die Moral kommt, aber es vermutlich gegen bessere, technisch versiertere und vor allem strategisch besser ausgerichtete Verteidiger sehr schwierig für ihn werden könnte in der ersten. Du hast aber trotzdem jemanden wie Rehse, der das akzeptiert hat in der zweiten Liga, dass man das Hau drauf Fußball ist. Kownacki, der ist noch nicht lange da und der ist immer noch, man sieht das, noch so ein bisschen im Rückstand, der braucht noch ein bisschen, aber der weiß auch schon, wie der Hase läuft. Und wenn ich mir dann angucke, wie die beiden on fire sind da vorne, auch wenn sie wieder eine Chance versiebt haben oder sonst was, gerade zur Pause, dann gehen die nebeneinander raus und maulen rum und sind richtig on fire noch. Alle anderen traben so ein bisschen, Linus Gächter läuft da so irgendwie. Das sah aus, als ob er gleich irgendwie die Schuhe verlieren würde beim Latschen. Und die anderen beiden sind immer noch on fire. Das war wirklich so, die laufen raus und du denkst irgendwie, Alter, die rufen jetzt direkt... Kownacki ruft sofort seinen Manager an und sagt zu Rehse, weißt du, Fabi, da auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Transferfenster ist noch bis 1.9. auf. Komm, wir gehen beide in die Türkei. So sah das aus, wirklich. Also unglaublich. Da siehst du, dass wir zwei unterschiedliche Arten von Fußballer in dieser Mannschaft haben. Die Mannschaft ist immer noch leider nicht so aufgestellt, dass du da richtig auch Arbeiter drin hast. Da brauchst du viel mehr von. Weil die Spieler bei uns haben wir ja schon tausendmal gesagt, die kommen sowieso nicht über die Körperlichkeit. Einfach durch die Physis schon nicht. Wir haben, heute war es ja ein bisschen besser, aber wir haben ja wirklich, die Jungs sind ja teilweise auch so schmächtig. So.
Ja, die wollen halt auch nicht. Könnte ja wehtun.
Ja. Ja, aber das ist, ja. So wirst du nie aufsteigen in dieser Liga. Und darum geht es ja eigentlich so. Also das ist, was einen so zum Verzweifeln bringt. Scheiß auf irgendwie. Gut, wir haben es jetzt gewonnen, diese Pokalrunde. Aber ja, man geht ja nicht in die nächste Runde und denkt, ja, das kann was werden. Oder ja, wir holen den Pokal. So ist es doch überhaupt nicht. Wenn du jetzt nicht irgendwie 4,8 Promille im Kessel hast, geht doch keiner aus dem Spiel raus als Fan und sagt, ja, na Logo, wir fahren jetzt nach Berlin. So ist es doch nicht. Sondern wir wissen ja alle irgendwie, ey, das, was wir da heute gesehen haben, das ist irgendwie das Maximum an Leidenschaft, was die in der Lage sind mitzubringen. Da wird mir ja Angst und Bange in der Liga. Das ist doch eigentlich, was dabei rüberschwingt.
Ich fand's ja so geil, als sie das Elfmeterschießen gewonnen haben. Und du hast dann von hinten so gesehen, ja, die eine Hälfte der Mannschaft ist, also Gröning ganz vorne weg zur Kurve und die eine Hälfte irgendwie daher. Und dann die andere Hälfte so, ja, gehen wir mal hin, vielleicht. Ja. Nee, da steckt keine Leidenschaft drin, kein Kampf und das ist. Deshalb spielen sie auch so körperlos. Also sie spielen ja wirklich körperlos.
Komplett, ja. Total. Das ist. Ja, wir können uns jetzt auch noch 3 Stunden lang über die Dreierkette wieder aufregen. Habe jetzt auch überhaupt keine Lust mehr, aber es ist wirklich so. Es ist irgendwie. Letzte Woche ja noch gesagt, irgendwie, weißt du, die Mannschaft ist eigentlich richtig zusammengestellt, der Trainer muss sie nur richtig aufstellen, so. Aber was schon auch echt immer noch sehr arg ist bei uns, dass du halt immer noch nicht die richtigen Spieler für die zweite Liga hast. Also, es hat jetzt ein blöder kurzer Exkurs, ne? Beim HSV war es ja auch so. Die haben ja nicht umsonst so lange in dieser zweiten Liga rumgedümpelt. Die haben halt auch ein bisschen gebraucht, bis sie die falschen Spieler aussortiert haben und sich dann an die Liga gewöhnt haben. Und jetzt haben sie festgestellt oder glauben festgestellt zu haben, dass du mit der Körperlichkeit natürlich in der ersten Liga ein Problem hast. Das heißt, du musst jetzt wieder den Kader austauschen, musst wieder irgendwie dann eher die spielstärkeren Jungs reinholen, die technisch versierter sind und so. Weiß ich noch nicht, ob das bei denen jetzt funktioniert. Aber die haben zumindest die Zeichen der Zeit erkannt, wie es in der zweiten Liga läuft. Hat halt bei denen auch lange gebraucht. Wäre halt schön, wenn wir irgendwie das ein bisschen abkürzen könnten und halt jetzt nicht 7, 8 Jahre brauchen, sondern vielleicht, Transferfenster ist ja noch geöffnet. Heute haben wir den 18.
Ach, da kommt doch keiner mehr.
Ich glaube, dass so Typen, egal aus ganz Europa, du musst ja kein Deutscher sein irgendwie, da hast du ja auch irgendwie in den Ligen außenrum. Leute, die kämpfen, beißen, kratzen können, die laufen, bis die Lunge rauskommt. Sowas kriegst du ja auch für relativ günstiges Geld und du brauchst mehr solche Spieler, die eine gewisse Körperlichkeit damit
kriegen. Ja, die Spieler hast du, aber sie spielen ja nicht. Ein Kolbe ist körperlich, ein Jensen ist körperlich.
Ja.
Selbst so ein kleiner Krattenmacher da, selbst der spielt körperlich. Auch wenn er natürlich körperlich nur unterlegen ist, aber er wirft sich wenigstens rein.
Ja, ja gut, das stimmt.
Gröning, der saß wie viele Minuten auf der Bank? Ich glaube 102.
Ja, das ist auch, das wird mich als Stürmer so richtig nerven. Der ist gekommen, ne? Mit wie viel Tore hat er in der dritten Liga geschossen? Nicht zu knapp.
350.
Scheiß auf die Zahl, aber er irgendwie extrem viele. So kommt zu uns und darf irgendwie immer nicht zeigen, was er drauf hat. Und wenn er dann für 2 Minuten reinkommt, dann siehst du sofort, was er drauf hat. So, also worauf warten wir denn da? Lass doch die Jungs von alleine. Das ist doch auch ein psychologisches Moment. Gröning, der nur im Aufwind war, bis er zu uns gekommen ist. Ne, das hat er doch noch in sich. Das überträgt er doch auf die Jungs außenrum.
Der Transfer stand, glaube ich, schon fest, bevor Leitl kam. soweit ich mich recht erinnere.
Ja, egal, der muss trotzdem rein.
Also. Der muss auf jeden Fall rein.
Allein schon alleine wegen der Arme. Hast du gesehen, was für geile, lange Arme der hat? Der sieht echt aus, als ob er so wie so ein Barren oder Reckturner. Der die Arme, der kann ja im Stehen auf seinen Armen laufen, finde ich geil.
Ja, ganz alleine aus dem Grund, weil wenn die da beim Freistoß oder beim Eckball, also jetzt nicht, dass wir jemals ein Tor aus solchen Situationen erzählen würden, mein Gott. Also wir wollen ja jetzt hier nicht von Wundern reden, ja. Das ist ja schon Jesus-Level, dass wir da mal ein Tor erzählen. Aber bei diesem Gerangel, ne?
Ja.
Die anderen Jungs fliegen ja alle reihenweise einfach nur durch den Strafraum und dann,
ja.
Mami, der hat mich geschubst.
Ja, ja, genau. Genau.
Der schubst einfach zurück.
Ja, ja.
Es ist das wirklich. Ist immer noch ein Kampfspiel.
Genau. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, man weiß irgendwie überhaupt nicht mehr, was man davon noch halten soll. Also ich befürchte auch nächste Woche, wir fahren nach Darmstadt, also Hertha zumindest.
Erinnere mich nicht dran.
Ja, du fährst ja auch nach Darmstadt. Ich glaube, ja, deine Laune dahin zu fahren ist ja im Moment so ein bisschen angeschlagen.
Ja, das war letzte Saison schon so großartig da. Mhm. Das wird jetzt dieses Mal bestimmt noch beschissener.
Mhm. Ich hoffe einfach nur, dass wir nicht wieder dieses kleine Fünkchen an Euphorie, was man jetzt so ein bisschen versucht, irgendwie so notgedrungen aus sich herauszuzwirbeln, dass sie das nicht gleich wieder einreißen, mit dem Arsch wieder einreißen, sondern dass sie irgendwie, auch wenn vielleicht da nicht viel zu holen ist, dass sie zumindest gegenhalten. Ich erwarte keinen Sieg gegen Darmstadt, auch wenn wir die ja langsam mal so ein bisschen brauchen natürlich irgendwie, ne? Die dreifachen Punktgewinne, aber zumindest mal wirklich ernsthaft dagegenhalten, weil dafür muss man nicht gut Fußball spielen können. Man muss es einfach nur wollen. Man muss es wirklich wollen. Laufen kann jeder, wenn er möchte.
Ja, ja. Theoretisch, aber es ist wirklich so ein... Also das ist wirklich Kopfsache von, also das ist so, naja, ich krieg mein Geld und dann bin ich halt hier und ja, reiß meine ein paar Minuten ab und dann werde ich dafür bezahlt. So sieht das nämlich aus.
Finde ich auch.
Und sie sind alle nicht fit. Erzähl mir, was du willst, ja. Die sind nicht fit. Dafür, dass ausgegeben wurde, dass wir die fitteste Mannschaft der Liga sein sollen. Die sind alle.
Weißt du, David, ich glaube, wir neigen auch immer irgendwie dazu, also auch in dem Verein, auch die handelnden Personen, sich immer so ein bisschen selbst in die Tasche zu lügen. Und wenn sie der Meinung sind, sie wollen fit werden, sie geben alles dafür. Wir haben jetzt, glaube ich, jetzt am Wochenende, ne, haben wir doch kurz irgendwie so auch im Kumpelskreis darüber gesprochen. Man hat ja wirklich den Eindruck, wenn man den Jungs mal zuguckt, also wenn man da häufig im Stadion ist, kann man das ja anders als im Fernsehen ja ganz gut beobachten. Alleine wie Kuchen die warm macht. Der Einzige, der da irgendwie anfängt zu transpirieren, ist der Fitnesstrainer selber, weil der das mit vollem Einsatz anleitet, während alle anderen, wie so die kleinen Schulkinder eigentlich, weißt du, beim Diff-Sport nachmittags, wo sowieso keiner Bock auf Volleyball hatte, dann immer nur dann was macht, wenn der Trainer in die Richtung guckt. Weil sobald er sich nämlich wieder wegdreht, weil er aufs Feld guckt oder sonst irgendwo hin, dann hören alle sofort auf, irgendwas zu machen. Das zeigt schon irgendwie, dass das so ein bisschen... Ich glaube, Kuchen ist ein wirklich krasser Typ. Hab irgendwo mal bei, weiß ich nicht mehr, irgendein Interview bei Hertha TV hat er ja mal gesagt, dass er ja irgendwie auch tendenziell irgendwo im Osten von Berlin wohnt, aber jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, zum Trainingsgelände. Da ist er sicherlich der Einzige, der das tut. Und ich glaube, er hat auch einen ganz krassen Fitnessplan für sich selber. Es wäre halt schön, wenn er die Jungs dann ein bisschen mehr antreibt und nicht immer so buddymäßig rüberkommt. Also man sieht ihn ja immer vor, während nach der Spiele, wie er irgendwie dann nochmal zu einem Spieler geht, ihn umarmt, ihm irgendwas ins Ohr flüstert, ihn so ein bisschen so väterlich irgendwie zur Seite nimmt. Ey, mach die Jungs einfach mal zur Sau. Treibt die ein bisschen mehr an.
Ja, das ist so Dienst nach Vorschrift. Also für den Fitnessbereich bräuchten wir einen Magath.
Ja.
Für den Rest nicht. Ja. Ne? Den Rest kann aber nur für den Fitnessbereich. Ja. Und dann mit den Medizinbällen.
Ja.
Immer auf den Teufelsberg hoch und wieder runter.
Ich denke auch, also das sind so vielleicht auch so die Sinnhaftigkeiten, die du denn da hast, sind so ein bisschen verschoben. Ein Fitnesscoach, den brauchst du nicht dafür, dass er die Jungs bei Laune hält und versucht, mit denen eine emotionale tiefe Ebene aufzubauen. Die sollen tendenziell vor ihm eher Respekt haben, die müssen Angst haben, die müssen laufen, wenn sie den schon nur sehen, müssen sie anfangen zu schwitzen. Wir haben ja so gesehen ein Double-Coaching mit Leitl und Mihatovic. Dieses Zuckerbrot-Peitsche, dieses Bad-Cop-Good-Cop-Ding, muss eigentlich von denen kommen. Kann sein, dass eigentlich in einer idealen Welt, dass einer von denen sich mit den Spielern irgendwie nicht anfreundet, aber dahin geht, mal ein Ohr hat und so weiter und der andere macht die Ansagen. Aber der Fitnesscoach ist dann nicht für zuständig. Und gerade wenn wir jetzt sowieso im mentalen und psychologischen Bereich jetzt Verstärkung haben, dann ist das Büro oder das Office, wo die Jungs hingehen müssen. Das muss nicht der Fitnesstrainer machen. Der muss die ganz einfach dazu bringen, dass die fitter sind als der Gegner. Und das erreichst du nicht über Liebsein. Das funktioniert leider nicht so. Der menschliche Organismus funktioniert leider nicht so. Überleg mal, David, früher, warum haben wir als Art überhaupt überlebt? Ja, weil wir irgendwann gelernt haben, irgendwie schnell wegzulaufen, wenn der Säbelzahntiger kommt, mal ganz blöd gesagt. Ne? Wenn du wartest auf den Säbelzahntiger und versuchst, ihm die Hand auszustrecken, ihm Leckerli zu geben und den Reißzahn irgendwie noch schön glatt zu polieren, dann wird er dich trotzdem auffressen. Also
lustigerweise, weil wir schwitzen können.
Okay, wie ist der genaue Hintergrund? Erzähl.
Schon mal einen Hund schwitzen gesehen? Schon mal eine Katze schwitzen gesehen?
Nee,
die meisten Viecher auf dieser Welt können einfach nicht schwitzen. Bin mir sogar unsicher, ob es außer den Menschen noch irgendwer kann. Ich glaube nämlich gar nicht. Und deshalb sind wir tatsächlich nicht die schnellsten, nicht die stärksten, aber die ausdauerndsten Kreaturen dieses Planeten.
Okay.
Zumindest auf dem Land.
Okay.
Und deshalb haben wir überlebt. Das ist unsere Strategie. Wir können schwitzen.
Das ist geil, aber dann sollen sie auch mal anfangen zu schwitzen bei uns auf dem Feld.
Richtig, darauf wollte ich hinaus.
Sehr schön. Ja, wie sind wir jetzt auf Kuchen gekommen?
Weil wir einfach nur noch mal zum Schluss alle erwähnen wollten, die an der Misere schuld sind. Genau. Weil, ganz ehrlich, wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde. Ich muss ins Bett.
Du musst einen Moment, du hast ja auch Frühschicht jetzt. Du musst ja auch mal früh raus. Wir haben das ja heute alles ein bisschen anders hier aufgezogen in der Folge. Es ist ja wirklich so eine richtige wir sabbeln kurz auf ein Bierchen nach dem Spielfolge. Ich wollte dich noch was anderes fragen, David. Hast du mittlerweile die passende Eierfeile gefunden?
Nein.
Gut, dann möchte ich hier, weil das ja schon mal sehr gut geklappt hatte in einem ganz anderen Bereich, möchte ich nochmal einen Aufruf starten. David sucht ein Auto. Möchtest du selber erklären, was du suchst oder soll ich einfach kurz zusammenfassen? Also meine Erklärung wäre, es soll einfach nur ein bisschen Rest-TÜV haben. Geil wäre auch ein Radio, wo du Heavy Metal hören kannst. Und wäre es richtig cool wäre, wenn es jetzt nicht unbedingt rot wäre. Ansonsten, glaube ich, hast du keine Ansprüche, oder?
Es sollte, anspringen.
Ja, gut.
Das war auch noch gut irgendwie, ne?
Nein, also ohne Blödsinn, wenn irgendjemand da draußen jemanden kennt, der gerade ein Auto sowieso eigentlich lieber zum Schrotti fahren würde, also ich sag mal so Kleinigkeiten und so könnten wir alles selber machen. Es geht vor allem darum, dass das Auto noch ein bisschen TÜV hat, weil David jetzt aufgrund seines neuen Arbeitgebers jetzt ein Auto braucht, weil er ein bisschen weiterfahren muss oder sich ein bisschen weiter fortbewegen muss. Und da wäre es schön, wenn jemand uns vielleicht einen Tipp geben könnte, wo wir eins herkriegen. Oder du in dem Fall.
Ich hätte sogar tatsächlich Bock auf so ein bisschen dran rumschrauben.
Ja, genau.
Also muss auch nicht schön sein, aber nicht sowas wie so ein Lupo oder sowas in der Größe. Also sagen wir mal Polo oder Golfgröße.
Sowas. Ja, wir haben uns ja auch schon geile Autos angeguckt. Ne? Zuletzt gerade bei dir ist noch bei dir war er zuletzt ein Fiesta, ne? Ein Ford Fiasco, wie ich ihn nenne, im Rennen. Mhm. Der wurde, also du warst ein bisschen traurig, sollte 600 Euro kosten. Ich war ein bisschen froh, dass der dann schneller verkauft wurde, als du ja sagen konntest. Ja,
weil du Ford abgrundtief hast.
Und,
warum auch immer.
Und jetzt haben wir am Samstag haben wir einen Seat Ibiza gesehen, der auch irgendwie, ich sag mal, ich weiß gar nicht, wann der erste Ibiza gebaut wurde, wahrscheinlich 1955.
Also der hat so Mad Max-Charme, würde ich sagen.
Ja, genau. Also der hatte wahrscheinlich überall, auf jedem Segment hatte der schon mal einen Unfallschaden. Das Auto wird im Grunde genommen nur noch durch sehr viel Schrauberschweiß und Liebe zusammengehalten. Aber der hat tatsächlich noch TÜV bis Dezember 26, was ich sehr spektakulär finde. Ich habe mir das Auto mal ein bisschen näher angeguckt und ich glaube, wenn man zu doll in dem Auto irgendwie aufs Gas drückt, dann fällt das Auto hinten runter, weil die Federn völlig durchgejuckelt sind. Dann hört sich das Ding an wie ein Panzer. Aber er hat sie auch so ein bisschen angetan, ne? Und er wäre auf jeden Fall auch günstig zu haben. Wäre aber aus meiner Sicht schöner, wenn sich jetzt nochmal jemand melden würde, wo man auch sicher sein kann, dass das Auto es zumindest vom Hof bis zu dir nach Hause schaffen würde.
Moment, der Ibiza hat es ja wohl die 20 Kilometer hin und wieder zurück, nee, was sind es denn insgesamt? 40 Kilometer hin und wieder zurück geschafft. Nein, weißt du, was mein Plan ist?
Das Ding hat es nur deshalb geschafft, weil er selber nicht gefahren ist. Die Jungs waren so stracke voll, die mit dem Auto angekommen sind, dass sie geschoben haben. Einer saß vorne drin, hat gelenkt und der andere hat geschoben. So sind die zu dir gekommen und wieder zurück mit der Eierfeile.
Das ist eine bösartige Unterstellung. Bösartigste Unterstellung. Die haben mir immer bei meinem Umzug geholfen, ja?
Ja.
Nein, mein grandioser, sensationeller Plan ist, der einzige Rennsport, den ich ja für existierenswert achte, ist Rally. Mhm. Und wenn das Ding dann abgelaufen ist, TÜV hat, kann man das ja zum Schrotti bringen und dann alles nachrüsten und dann fährt man damit Rally.
Na, das ist auch eine gute Idee. Sehr schön.
Kannst du eh nichts mehr dran kaputt machen.
Nein. Also wie gesagt, nochmal Aufruf, wenn ihr irgendwas wisst, irgendwas habt, irgendjemanden kennt, dann meldet euch gerne. Und dann wollen wir mal gucken, was wir David endlich von seinem Drommel da runterkriegen in ein reelles Auto, damit er ein bisschen fahren kann. Das wäre schön. Ja? Nein?
Ja, vielleicht nicht für 10.000 Euro. Das wäre nicht so, gerade nicht so das Budget.
Ja. Eine letzte Sache habe ich heute noch, die wollte ich eigentlich noch vorschieben vor unser lustiges Hertha-Pokalsegment. Es ersetzt so ein bisschen die Verschwörungstheorie.
Hat ja gut geklappt.
Mhm. Ihr kennt bestimmt alle das liebe Sorgenkind, das erst bei Twitter war und jetzt auch bei Blue Sky ist. Der Atlas Hofer, das Sorgenkind, hat einen wunderbaren Tweet diese Woche abgesetzt, wo er geschrieben hatte, ich war heute mal im Statistikkeller. 2012 startet Hertha BSC in die neue Zweitligasaison mit einem Unentschieden, einer Niederlage und dem Aus im Pokal. Man stieg dann mit atemberaubenden 76 Punkten als Meister in die erste Liga auf. Ich würde sagen, ja, der Bann ist ja jetzt schon gebrochen. Ja, so wollte ich das gar nicht aufzählen. Ich wollte eigentlich nur sagen, der Bann ist im Grunde genommen jetzt schon darüber gebrochen, dass wir ja jetzt nicht in der ersten Pokalrunde ausgeschieden sind. Folglich wird jetzt alles anders kommen. Geschichte wiederholt sich nicht. Wir werden einfach nicht aufsteigen. Jetzt
77 Punkte.
deshalb holen wir jetzt, keine Ahnung, 23 Punkte und steigen nicht auf.
Ich glaube, mit 23 Punkten steigst du ab.
Wahrscheinlich, ne? Warte mal, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wer ist da, sind sie wahrscheinlich, ich glaube mit 26.
Ja, die hatten alles um die 20, ja.
Ja, fürchterlich. Nein, aber es sollte eigentlich so ein Mutmacht-Tweet sein, habe ich auch verstanden, ist ein geiler Tweet, ist eine geile Statistik. Es ist immer noch ein Faszinosum des Universums, dass wir es damals irgendwie geschafft haben. Aber irgendwer hatte auch sofort irgendwie, glaube ich, die Mannschaft von damals rausgekramt. Da waren natürlich auch ganz andere Jungs dabei, ne?
Ja, wie gesagt, das war ja das erste Jahr nach der erste Abstieg.
Ja.
Da war ja das ja im Prinzip noch eine Erstligamannschaft,
ja,
die sie irgendwie zusammengehalten haben.
Mit Ramos und wie hieß der andere Brasi noch?
Ronny.
Ja, genau, Ronny, der dann kam und dann immer irgendwie die Freistoßdinger geschossen hat. Ne? Ja,
ja. Alter Schwede.
Das war noch eine schöne Zeit. Haben wir heute leider nicht mehr. Gibt's noch? Achso, das fällt mir auch noch ein. Doch, Freistoßschützen. Da
kommen die Unioner heutzutage noch von, ne?
Ja.
Von diesem Freistoß im Derby damals.
Ich wollte noch mal was über Cuisance erzählen, wie er kurz vorm Ende noch mal einen Freistoß sich schießen will und dann irgendwie
Ich will von Cuisance erstmal 5 Wochen nichts hören.
Wer schießt in der 119. Minute einen Freistoß von scharf links mit dem linken Zauberfuß und schnibbelt ihn an, dass die kinetische Energie in den Minusbereich geht, der Ball eigentlich nur noch von Luftpartikeln getragen wird und wer soll denn da einen Kopfball machen? Mann, in der 120. Minute zwirbelt man das Ding nicht mehr, da schießt du mit rechts von links das Ding vollspann aufs Tor und hoffst auf einen Abpraller, Mann. Aber naja, ich will mich nicht mehr aufregen. David, es war ein wunderbarer, Abend, kann man jetzt nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, ich gehe noch ein Bier trinken, aber was ich dir eigentlich noch erzählen wollte, ich habe einen geilen Spruch gehört diese Woche, der ging so, amerikanisches Bier ist der gelungene Versuch, Wasser zu verdünnen.
Ja, das stimmt.
Ja, das finde ich sehr, sehr geil. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Siegbier aufmachen, ich weiß nicht, ob es die Freude noch supporten kann oder ob es eher die Schmerzen von den 120 Minuten vorher abtötet, aber es ist jetzt auch schon egal, weil bist du beim Trinken, dann bleib auch dabei. Deine Frau schimpft um 10, genau wie um 2. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche uns allen auf jeden Fall ein ordentliches Spiel mit ordentlich Einsatz in Darmstadt. Kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen. Hahohe und gute Nacht, David.
Ja, dazu muss ich jetzt sagen, meine Wettsammlung erweitert sich ja laufend. Also da wird sich bestimmt keiner mehr dran erinnern, aber ich habe ja damals gewettet, in der Saison, bevor wir abgestiegen sind, in der Relegation gegen den HSV, falls wir drinnen bleiben, lasse ich mir ein Hertha-Tattoo stechen. Mhm. Das ist tatsächlich immer noch offen. Mhm. Dann war die Geschichte mit, falls wir in der Tabelle mal vor dem HSV landen sollten, laufe ich nackt durchs Dorf. Das ist auch noch immer offen. Irgendwas ist mittlerweile auch noch dazu gekommen, da werden mich die Jungs bestimmt dran erinnern. Da war irgendwas mit Sebastian, Markus, ihr habt irgendwas. Und das Neueste ist auf Arbeit. Falls wir aufsteigen sollten, wird der Bart blau-weiß.
Boah, stark. Das ist auch geil.
Ja, aber nur dann. Und falls wir absteigen, wird er, keine Ahnung, Hannover-Farben, welche auch immer von den 18 Farben, die sie haben, gerade die aktuelle Hannover-Farbe ist, wahrscheinlich Hannover-Farben. Achso, ja, jetzt sind wir durch.
Wir sind durch und du musst noch HOH sagen, du musst dich ja noch verabschieden. Ich bin schon raus.
Okay, dann schlaft mal alle gut, freut euch aufs Darmstadt-Spiel, trinkt nicht so viel Alkohol, es ist nur ein Fußballverein, der uns alle fertig macht und nicht loslässt und sehr, sehr toxisch. Oh Gott, siehste, 3:45 Uhr klingelt der Wecker, ich kann schon gar nicht mehr reden. Toxisch ist. Ach, scheiß drauf. Hau.